Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich und im wunderschönen Fürstentum Liechtenstein. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und praktizierende Lebensfreude zu dieser, ja, weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 17. Mai 2025. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Das ist ja das publizistische Credo unserer Zeitung, dass wir immer wieder Gegensteuer geben, den Finger auf den wunden Punkt zu legen versuchen, auch jene Argumente aufzuspüren und ins Blickfeld zu rücken, die ausgeblendet werden, die man aber zur Kenntnis nehmen sollte, ohne aber den Leser runterzuziehen. Kein Depressiv Entertainment, kein Deprotainment, sondern im Gegenteil, ja eben qualifizierte Zuversicht. Nicht immer ganz einfach, wenn es draußen heftig und auch gelegentlich finster zugeht, aber wir haben oft schon darüber gesprochen, dieser Optimismus, das kommt wohl auch vom unternehmerischen Denken. Die Weltwoche ist ja eine inhabergeführte Unternehmung. Ich bin der Chefredaktor, ich bin aber auch der Eigentümer dieser Zeitung. Und das erlaubt mir, einen unabhängigen Kurs zu fahren. Das heißt eben auch, Positionen nach vorne zu bringen, die zu gewissen Zeiten sehr unpopulär sind. Ich erinnere an die Corona-Pandemie, da waren wir von Anfang an sehr kritisch gegenüber den drakonischen Maßnahmen des Staates in der Schweiz. Noch viel finsterer ist ja da in Deutschland und in Österreich zugegangen. Aber dann auch Klimapolitik, da wurde immer wieder die andere Sicht gebracht, das wurde hinterfragt und dann natürlich auch nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Da hat die Weltwoche von Anfang an alle möglichen Meinungen gebracht, also nicht einfach nur eine Sicht. Vor allem aber haben wir und habe auch ich in meinen Leitartikeln immer wieder für Verständigung, für Dialog, für Frieden plädiert, für Diplomatie und eben nicht für dieses Kriegsgerassel und diese reine, auf Waffen ausgerichtete Konfrontationsstrategie, die auch nicht funktioniert hat. Die westliche Wette gegen Russland ist nicht aufgegangen. Einmal mehr hat man die Russen massiv unterschätzt und wir haben dafür natürlich auch einige Prügel einstecken müssen. Wer sich damals eben für Diplomatie und Verständigung einsetzte, der wurde als Putin-Verherrlicher, als Putin-Versteher gescholten. Heute gespenstisch treten, zumindest in der Schweiz, aber auch international, immer mehr Leute für Verhandlungen ein. Ja, ja, klar, wir müssen jetzt verhandeln, ist ja gut, in Istanbul, sogar der deutsche Kanzler Friedrich Merz lässt solches verlauten. Dabei hatten wir vor 3 Jahren schon Verhandlungen in Istanbul und man war sehr nahe an einer Einigung. Man hätte diesen Kompromiss haben können, ohne all die Toten und die Ukraine ohne die Gebietsverluste. Aber, und das ist der ganz große strategische Fehler, das ist auch das Versagen der Mainstream-Medien einmal mehr in ihrem Putin- und Russland-Verblödungssyndrom, haben sie sich da hineingesteigert in einen Bellizismus, in eine Kriegsbegeisterung geradezu, die sich am Schluss dann verheerend ausgewirkt hat, vor allem für die Ukraine, für alle Beteiligten und auch für Europa und für Deutschland. Und das ist übrigens ein Thema, auf das möchte ich noch hinweisen, bevor ich auf diese Ausgabe eingehe. Es ist ein Thema, das ich anspreche in den Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit Leonhard Fischer, dem Investor, früherem Vorstand der Dresdner Bank, dann bei der Credit Suisse, Winterthur Versicherung, Glencore, ein sehr erfahrener Wirtschaftsmann mit internationalem Renommee. Er war auch in Deutschland natürlich beschäftigt, in Spitzenposition in der Schweiz und eben erkennt die Welt aus dem Finanzsektor, aus dem unternehmerischen Bezug. Und das Thema, das auch er herausstreicht und was er benennt, ist das folgende, und das ist das ganz große Tabu in der Bundesrepublik, dass Deutschland, vor allem Deutschland, aber letztlich die Europäische Union insgesamt, es sich gar nicht leisten kann, mit Russland in einem Kriegszustand zu leben. Und wir reden jetzt nicht von einem militärischen Krieg, den haben wir auch. Auch der Wirtschaftskrieg ist absolut verheerend, weil das zu einer Explosion der Energiepreise geführt hat. Das ist eine Offensichtlichkeit. Aber wir leben eben in Zeiten, in denen das Offensichtliche nicht mehr offensichtlich sein darf, wo man eben die Ideologie, das Wunschdenken über die Wirklichkeit stellt. Das ist ja auch das Thema vieler Kritiker, Publizisten in Deutschland, die sagen, hört endlich mal auf mit diesem Ideologismus, mit diesem Wunschdenken. Aber beim Thema Russland, da neigen dann auch die nüchternsten Beobachter und Kritiker zum Wunschdenken, weil sie einfach ausblenden, was das bedeutet. Nein, die nationalen Interessen der Bundesrepublik, und das müsste diskutiert werden, ganz offen, die nationalen Interessen Deutschlands besagen, wir müssen Frieden schließen mit Russland. Wir müssen die Amerikaner unterstützen, rückhaltlos. Wir müssen beten, dass sie Erfolg haben, jetzt in den Verhandlungen mit der russischen Seite in Istanbul. Natürlich ist da der russische Präsident nicht angereist. Man versuchte das als PR-Show zu inszenieren. Die Ukrainer, allem voran Präsident Zelensky, erwarte da auf den Russen. Das ist ja dummes Zeug, so geht's ja nicht. Und abgesehen davon verhandeln ja nicht Staatsoberhäupter über Friedensschlüsse, sondern das machen die Unterhändler, das machen die Diplomaten und die Präsidenten kommen ganz am Schluss und unterzeichnen dann. Und wie man das wieder begleitet hat, jetzt die Medienmainstream in der Bundesrepublik, ist ja schon erstaunlich. Auf der anderen Seite muss man hinzufügen, bei aller Kritik, es bewegt sich ja doch etwas. Ich staune, wie doch auch Mainstream-Medien in der Bundesrepublik diesen Verfassungsschutzbericht gegen die AfD doch auch kritisch beleuchten, zum Beispiel das Magazin Cicero, der ja da in den Medien auftretende Kolumnist, einer der Autoren dieser Zeitung, hat gesagt, dieser Bericht sei lächerlich. Und sogar beim Spiegel müssen sie zugeben, es steht nichts drin, was eine strafbare Handlung belegen würde gegen die staatliche demokratische Ordnung der Bundesrepublik. Ja, diese Szene, ich habe es erklärt, mit der Melanie Ammann auf Phoenix, wo sie das darlegt in diesem Bericht, den der Spiegel ja schon früher einsehen konnte, weil der Spiegel eben nicht mehr kritisch ist gegenüber der Regierung. Es sollte ein Verlautbarungsorgan der Regierung, darum bekommen sie auch diese zunächst geheim gehaltenen Schriften. Und sie hat ganz klar gesagt, die renommierte und prominente Journalistin des Spiegel, nein, da ist also nichts Strafbares drin, fast etwas bedauernd. Aber trotzdem ist natürlich die AfD eine Gefahr für die Demokratie. Das ist bizarr natürlich. Und der britische Autor George Orwell hat diese Art des Denkens, der Schizophrenie, könnte man sagen, in seinem Buch 1984 dargelegt. Und er hat dafür einen Begriff gefunden, nämlich Doublethink. Doublethink, also Doppeldenk. Und Doppeldenk, das machst du, wenn du gleichzeitig in deinem Hirn zwei Gedanken für wahr hältst, die sich gegenseitig ausschließen. Also zum einen, es gibt nichts, was auf eine strafbare Art und Weise die demokratiegefährdende Qualität der AfD belegen würde. Auf der anderen Seite ist natürlich die AfD demokratiegefährdend. Das ist klassischer Doublethink, die Gleichzeitigkeit zweier Gedanken, die man beide für wahr hält, obwohl sie sich gegenseitig dementieren, ausschließen, widersprechen. Das ist die Abstrusität, die Irrationalität der Öffentlichkeit in Deutschland, und die Medien stecken ja mit den Politikern, mit den etablierten Parteien unter einer Decke, und immer mehr Deutschen kommt das natürlich absolut spanisch vor, um jetzt die Spanier hier nicht zu beleidigen, bizarr, abwegig, und das ist ja auch der Grund, warum letztlich Leute aus Deutschland auswandern, die sich das leisten können, die vielleicht anderswo einen Job finden, weil sie das einfach nicht mehr, diese Verlogenheit da in der Öffentlichkeit, nicht mehr aushalten, und ich kann das nachvollziehen. Zum Glück haben wir einen amerikanischen Präsidenten Trump mit seiner großartigen Rede in Abu Dhabi. Ich habe das in dieser Sendung auch schon darauf hingewiesen. Fantastisch, wie er hier die Golfstaaten lobt und sagt, ihr habt eine großartige Leistung vollbracht, und zwar nicht dank den Weltverbesserern aus dem Westen, dank den Kolonialisten und den Nationenbauern, die mehr Nationen ruiniert als aufgebaut haben. Nein, ihr habt das selber gemacht, auch nicht die amerikanischen Neokons. Das ist schon ziemlich nahe an einem Schuldeingeständnis gewesen, bezüglich der amerikanischen Außenpolitik, denn die hat eben mit Neocons, den Neokonservativen, weltbeglückend. Ein John Bolton zum Beispiel ist da einer der hervorragenden und herausragenden Persönlichkeiten in dieser Hinsicht. Jetzt herausragend nicht als Qualitätsmerkmal, sondern einfach als nüchterne Beschreibung, diese Neocons, die eben sehr viel Unheil angerichtet haben. Der John Bolton, der Mann, ich habe hier mal scherzhaft formuliert, der ein Land schon angreift, bevor er dessen Namen überhaupt aussprechen kann. Das ist nur leicht übertrieben und Trump ist hier der Gegenakzent und er versucht hier mit einer Politik der Verständigung, mit einer Politik auch des Handels und der Handelsbeziehungen, natürlich mit Zolldrohungen, dem Versuch auch für die Amerikaner das Gute herauszuholen, das Ganze wieder auf diese Grundlage zu stellen und eben wegzukommen von dieser neoimperialistischen, neokolonialistischen Zwangsbeglückungspolitik, die viele, viele seiner Vorgängerregierungen, auch republikanische, sich zu eigen gemacht hatten. Und obwohl es selbstverständlich viel zu kritisieren gäbe bei Trump und man kann da alle möglichen Probleme finden und Dinge beanstanden, und selbstverständlich kann da auch das eine oder andere dann missraten oder die falsche Richtung losgehen. Aber wenn Sie mich fragen, ist dieser Präsident etwas ganz, ganz Wichtiges jetzt für die Welt, auch für Europa, weil er eine Neuorientierung, eine Abkehr von dieser falschen, staatsgläubigen, etatistischen, ja letztlich sozialistischen Politik betreibt. In dieser Woche, ich komme dann schon noch auf die neue Ausgabe zu sprechen, aber in dieser Woche auch bemerkenswert, der Economist, das britische Blatt mit einer Titelgeschichte, die Meinungsäußerungsfreiheit in Europa in Gefahr, Fragezeichen. Da wird sehr stark Ungarn kritisiert von Viktor Orban. Schwierig zu beurteilen, ob das stimmt, was da der Economist bringt. Der Economist ist ja eher linksliberal jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten geworden. Früher war er eher rechts von der Mitte, dann nach links gerutscht in den 2005er Jahren. Und da kritisch, aber es werden eben auch Fragezeichen gesetzt zu Großbritannien und Deutschland. Nicht, dass Sie sagen würden, das sei jetzt bereits totalitär, was da abgeht, aber für einen Economist doch bemerkenswert, dass die harte Vorgehensweise der Polizei gegen Andersdenkende, gegen Kritiker der Regierung, sowohl in England, in Großbritannien wie auch in Deutschland, Ausmaße angenommen hat, die doch stutzig werden lassen und die natürlich auch in dieser Sendung von mir des Öfteren kritisiert wurden. Das bildet sich natürlich auch alles in diesem E-Paper ab und ich habe es ja eingangs gesagt, das Credo der Weltwoche, die Unabhängigkeit, das Gegensteuer geben und eben eine inhabergeführte Zeitung. Das heißt, ich kann als Unternehmer diesen Kurs verbürgen. Aber damit ich eben diesen Kurs halten kann, damit wir auf diesem Weg weitermachen können, sind wir natürlich angewiesen auf Ihre Abonnements, auf Ihre Zahlungsbereitschaft, auf Ihre Bereitschaft, sich darauf tatsächlich auch einzulassen und darum auf wachsende Nachfrage stoßend offerieren wir auch diese Deutschland-Ausgabe. Sie spüren also Wink mit dem Matterhorn. Ich versuche Sie hier geradezu handgreiflich einzuladen und zu verführen, Weltwoche-Abonnent zu werden. Schauen Sie mal rein im App Store, da Weltwoche Deutschland oder aber auf Weltwoche.de, da finden Sie die attraktiven Angebote. Ein stärker auf Deutschland international ausgerichtetes publizistisches Programm mit der ganzen Meinungsbandbreite, aber eben auch immer Gegensteuer zu dem, zu diesen ja, Meinungslawinen und Meinungsherden, die Sie in Deutschland allzu oft im Mainstream beobachten können. Was ist das Wichtigste in dieser Ausgabe? Wir haben sie harmonisch, fast schon sommerlich getitelt und wir bringen ja auch Stimmen aus dem Mainstream. Und diesmal drucken wir nach die Freiheitsrede, die gehalten hat der frühere deutsche Staatspräsident, Bundespräsident, der Joachim Gauck, Freude an der Freiheit und unsere Pflicht, sie täglich zu nutzen. Er ist ja ein Politiker von großer Eloquenz. Ich habe den Joachim Gauck hier auch schon kritisiert, weil er meines Erachtens die Schweiz sehr unqualifiziert angerempelt hat, als er noch im Amt war. Aber ungeachtet all dessen, wir bringen auch Texte, wir bringen auch Stimmen von denen uns nicht alles gefällt, was sie sagen. Das gehört eben auch zu dieser gelegentlich anarchischen Vielfalt, die in der Weltwoche zugelassen wird. Rede und Gegenrede, eben nicht diese Meinungsschrebergärten da, diese Meinungsbunker und Schützengräben, in die man sich da einbuddelt, um ja nichts anderes mehr zur Kenntnis nehmen zu müssen. Das ist eben genau nicht das, was wir bei der Weltwoche tun. Wir drucken nach die Rede, die er gehalten hat am Ludwig Erhard Gipfel der Weimar Media Group in Bayern am Tegernsee in Gmund. Ich war dort an dieser Veranstaltung, großartig und sehr interessant, da die verschiedenen Stimmen zu hören, auch das Bemühen jetzt mit einer optimistischen, zupackenden Haltung, da die Probleme Deutschlands anzugehen, und eben unter anderem als Redner dort dabei der Joachim Gauck, Freude an der Freiheit, eine Freiheitsrede. Wir dokumentieren sie hier in dieser Ausgabe. Das Leben der Cäsaren, Roms bedeutendste Herrscher und die Parallelen zu heute. Der britische Historiker Tom Holland, der die Biografien des Geschichtsschreibers Sueton ausgewertet hat und sie abklopft auf eben charakterliche Archetypen, die auch heute eine Rolle spielen. Geschichte ist natürlich auch etwas Wichtiges, immer wieder in der Weltwoche. Nicht einfach nur in den Schaumkronen der Aktualität sich zu verlieren, sondern immer auch die Fäden ziehen zu lassen, die Wurzeln zu sehen, die Übereinstimmungen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir werden von den USA gesteuert. SP-Doyen Klaus von Donani über Deutschland, die Interessen der EU und Frieden mit Putin. Klaus von Donani mit seinem Bestseller «Nationale Interessen», jetzt gerade wieder neu aufgelegt, mit einem vollständig aktualisierten, neu geschriebenen Vorwort. Die Pflichtlektüre zurzeit, vor allem wenn man sich mit der internationalen Geopolitik auseinandersetzt. Und die Geopolitik ist natürlich auch ein Thema bezüglich der neuen Bundesregierung mit Friedrich Merz. Da werfen wir eher kritische Perspektiven auf diesen neuen Kanzler, der jetzt sich da aufgeschwungen hat. Von seiner Regierungserklärung ist ja im Grunde nur ein Satz geblieben: die Bundeswehr solle die stärkste Armee Europas werden. Und ich frage mich einfach, ist das der richtige Slogan? Ist das eigentlich gut, wenn das der einzige Satz ist, an den man sich erinnern kann, aus der Regierungserklärung von Friedrich Merz in dieser Woche? Man könnte sich vorstellen, dass der deutsche Kanzler ja eigentlich ganz andere Prioritäten hätte, nämlich diese exorbitanten Energiepreise runterzubringen, die Deindustrialisierung aufzuhalten, die Entbürokratisierung voranzutreiben, wobei ich glaube nicht daran, dass man diese Bürokratie runterbringen kann in einem Staat wie Deutschland. Deutschland wird im Grunde von einer Verwaltung, von einer Bürokratie regiert, wie im Übrigen auch die Brüsseler Europäische Union. Aber man muss zumindest diesen ganz wesentlichen Punkt der Energiepreise, das muss man anpacken. Und das ist dann die Geopolitik, abgezirkelt auf die Wirtschaftsinteressen. Die Wirtschaft, das ist heute das vorrangige nationale Interesse Deutschlands. Aber bei den Politikern, bei den Kanzlern, jetzt auch bei diesem, hat man den Eindruck, sie möchten eigentlich viel eher eine große, eben politische Rolle auf der Weltbühne spielen. Und die Ansage, jetzt die stärkste Armee zu haben, das hat fast etwas Einschüchterndes. Und ich glaube nicht, dass das die Rolle Deutschlands ist. Eine Armee brauchen sie, wohlverstanden. Sie müssen sich verteidigen können. Aber Deutschland muss nicht eine Militärgroßmacht sein. Und ein Kanzler, der verantwortungsvoll vorgeht, sollte auch nicht diese Fantasie in den Raum stellen, diese größenwahnsinnige Fata Morgana gewissermaßen, diesen bizarren Rückruf aus der Geschichte. Nein, das ist der falsche Akzent, das ist der falsche Ton. Man muss die Diplomatie betonen, man muss die Wirtschaft betonen, man muss eigentlich das machen, und man kann es ja besser machen als der amerikanische Präsident Donald Trump, der gesagt hat, wir müssen wieder für unsere Leute schauen, wir wollen bessere Deals, wir wollen unsere Wirtschaft nach vorne bringen, ich will Arbeitsplätze, ich will Firmen, nach USA holen und der in die Welt hinausgeht, nicht um die Leute zu belehren und ihnen zu sagen, was sie für Trottel seien, sondern um ihnen Deals anzubieten, Gespräche, um sein Land zu verkaufen. Aber warum, um Himmels Willen, will man sich von diesem amerikanischen Präsidenten in dem, was er gut macht, nicht inspirieren lassen? Also man sitzt da, und da gehört eben auch ein Friedrich Merz unserer Auffassung nach dazu, der sitzt eben auch auf dem sehr hohen moralisierenden Ross, von dort herunter man dann entsprechend die Zensuren verteilt, nicht rückgebunden, nicht rückgekoppelt an die Lebenswirklichkeit sehr, sehr vieler Deutscher, die eben ja, genötigt durch die Fehler der Regierenden sich dann halt anderen Parteien Alternativen angeboten zuwenden. Friedensfürst Trump, der US-Präsident, skizziert in Saudi-Arabien die Grundzüge einer Außenpolitik, die auf friedliche Kooperation und wirtschaftliche Entwicklung durch Handel setzt. Liebe Pleite EU, Matthias Matussek mit seinem offenen Brief an ausgewählte Persönlichkeiten. Diesmal geht es an die Ursula von der Leyen. Merz stolpert über die Bühne. Oliver Stock, Ultimatum an Putin, Aufrüstung ohne Beschluss, Fehlalarm bei den Steuereinnahmen. Der neue Kanzler und seine Truppe machen keinen soliden Eindruck. Freude an der Freiheit und unsere Pflicht, sie täglich zu nutzen. Der bereits angesprochene Aufsatz, die Rede, die Freiheitsrede von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck. Geheimagent Böhmermann, unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann, Moderator Jan Böhmermann, agiert wie ein Fahnder des Staatsschutzes, bezahlt ist er vom ZDF. Man wundert sich. Verfassungsschutz am Ende, das geheimdienstliche AfD-Gutachten wirkt konfus, bizarr, unfreiwillig komisch. Eine Behörde, die so etwas fabriziert, hat ihre Daseinsberechtigung verspielt. Alexander Wendt mit einer kommentierenden Recherche. Vielen Dank an die Kollegen von Tichys Einblick, dass wir hier zusammenarbeiten können und da auch Autoren austauschen untereinander. Joanne K. Rowling, eine Würdigung der britischen Harry Potter-Autorin durch Julie Burchill. Und Roman Zeller hat den Jürgen Todenhöfer getroffen. Er hat Assad, die Taliban und den IS getroffen, die Kriege in Gaza und in der Ukraine erlebt. Hier spricht Bestsellerautor Jürgen Todenhöfer, ehemaliger Verlagsmanager und CDU-Politiker, über die Abgründe der Menschheit, Wege zum Frieden und den Sinn des Lebens. Ich würde selbst mit dem Teufel verhandeln. Und Jürgen Todenhöfer tritt hervor mit einer neuen Publikation, die wir Ihnen natürlich zur Lektüre dieses unkonventionellen Autors, Publizisten ans Herz legen wollen. Jürgen Todenhöfer und folgt dir keiner, geh allein, im Bertelsmann Verlag 2025. Was für ein Motto! Und folgt dir keiner, geh allein. Der Tapfere ist am stärksten allein. Nein, der Starke ist am mächtigsten allein. Ein Zitat, glaube ich, von Friedrich Schiller aus Wilhelm Tell. Das Asylrecht gehört abgeschafft. Nur so ist der Verlust der kulturellen Identität aufzuhalten. Annabel Schunke, das Leben der Cäsaren von Tom Holland, dem Historiker. Die USA, die uns steuern. Das große Interview mit Klaus von Donani. Kulturkampf gegen die Bergler. Das sind Facetten, das sind Aspekte in der Weltwoche großer Literatur und Kunstteil. Sie haben also hier nicht nur die harte politische Kost, auch leben heute sehr viele Autoren mit einer Bandbreite, die sie so nicht haben in der Bundesrepublik. Wir bleiben gespannt und wir bleiben neugierig. Es sind ja unglaublich spannende Zeiten für Journalisten und es würde mich freuen, wenn es uns gelänge, Sie als Abonnent für die Weltwoche zu gewinnen. Denn, wie ich eingangs schon sagte, die Weltwoche kann diesen Kurs der Unabhängigkeit nur fahren, weil ich der Chef bin, weil ich das Ganze als Unternehmer führe, weil ich habe keine geheimen oder anonymen Geldgeber, Financiers, irgendetwas. Wir müssen das hart verdienen im Abomarkt und bei den Anzeigen Und toll, dass wir jetzt in Deutschland wachsenden Zuspruch finden, ist für uns natürlich auch ein Wachstumsmarkt. Und deshalb sagen Sie es weiter, wenn Ihnen die Weltwoche gefällt. Empfehlen Sie das, wenn es Ihnen nicht gefällt, empfehlen Sie es trotzdem weiter. Vielleicht gefällt es anderen. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, für Ihr Interesse und Ihre kostbare Lebenszeit, die Sie unseren Programmen, unseren publizistischen Angeboten widmen. Ich wünsche Ihnen ein ganz tolles Wochenende. Genießen Sie die Zeit, denn jetzt heranflirrenden Sommer, und wir sind dann spätestens, also ich ab Montag, wieder hier im Studio für Sie da, auf unseren Kanälen natürlich Dauerbetrieb, auch am Samstag und am Sonntag mit den Aktualitäten zur Zeit. Bis bald, ich melde mich zurück und Ihnen alles Gute.